Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Frankreich wählt ein neues Parlament. Die Franzosen selbst sprechen von einer Schicksalswahl, was wohl auch viele motiviert hat, ihre Stimme abzugeben. Wir schalten gleich zu unserer Korrespondentin Christiane Kiss nach Paris. Morgen wird Ungarn die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union übernehmen. Und pünktlich dazu hat Ungarns Ministerpräsident Orbán heute die Gründung einer neuen Rechtsaußenfraktion im Europäischen Parlament angekündigt. Der Gruppierung Patrioten für Europa werden auch die rechte österreichische FPÖ und die liberalpopulistische tschechische ANO angehören. Das wird Thema bei uns sein. Die AfD beendet ihren Parteitag in Essen. Wie die Bilanz ausfällt, hören Sie. Wir blicken dann unter anderem auf den heutigen Fußballabend in unserem Sport- und EM-Block. Zum Ende der Sendung mit Benedikt Kaninski aus unserer Sportredaktion. Und im Anschluss geht es in unserem Hintergrund um Timor-Leste in Südostasien. Unterwegs mit Präsident Ramos Horta ab 20 vor 7 in unserem Hintergrund. Ja, aus Konsequenz aus der Schlappe bei der Europawahl hatte Frankreichs Präsident Macron das Parlament aufgelöst, Neuwahlen angesetzt. Heute die erste Runde dieser vorgezogenen Parlamentswahl. Und eigentlich wollte Macron seinem Lager der Mitte ja wieder Rückhalt geben. In Umfragen allerdings liegen die rechtsnationale Sammlungsbewegung Rassemblement National und ein Linksbündnis vorne. Christiane Kess ist unsere Korrespondentin in Paris. Sie haben den Wahltag beobachtet. Die Wahllokale sind noch geöffnet, aber es sieht nach einer hohen Wahlbeteiligung aus, richtig?
Ja, ganz genau. Also wir haben um 17 Uhr eine Zahl bekommen, da hieß es fast 60%. Zum Vergleich dazu, bei der Parlamentswahl 2022 waren es zum gleichen Zeitpunkt fast 40% der Wählerinnen und Wähler, die an die Urne gegangen sind. Also da sieht man schon, da ist eine enorme Spanne und wir können eine Rekordbeteiligung erwarten. Die Parlamentswahl findet ja normalerweise im Schatten der Präsidentschaftswahl in Frankreich statt und da ist es dann oft schwierig, so kurz nach diesem wichtigen Urnengang nochmal Wähler zu mobilisieren. Aber jetzt ist das ganz anders. Diese Wahl hat schon im Vorfeld als historisch gegolten, als noch nie so wichtig für Frankreich. Wobei Meinungsforscher sagen, das ist überhaupt nicht klar, welches politische Lager von dieser Mobilisierung der Wähler profitieren wird.
Das weiß man also noch nicht. Aber es gibt ja schon durchaus Umfragen, die zeigen, dass Rassemblement National nicht gerade schlecht abschneiden wird. Welche Chancen wird diesem Bündnis ausgerechnet?
Ja, also sie liegen in den Umfragen vorn, der Rassemblement National und Verbündete bei circa 35%, je nach Umfrage, die man sich anschaut. Das linke Wahlbündnis, Neue Volksfront heißt es, bei etwa 27-28% und die Regierungspartei Renaissance und die Verbündeten bei circa 20%, also weit abgeschlagen. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Umfragen hier schwierig sind, denn wir haben jetzt heute den ersten Wahlgang und in die Stichwahl kommt, wer 12,5% der Stimmen aufnimmt. Auf sich vereint. Das bedeutet, dass in den 577 Wahlkreisen im ganzen Land im zweiten Wahlgang 2, 3 oder sogar 4 Kandidaten sich gegenüberstehen könnten. Man geht davon aus, dass der Rassemblement National in vielen Wahlkreisen tatsächlich schon im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit holen kann oder zumindest in die Stichwahl kommt. Und dann kommt es darauf an, ziehen die Macronisten oder das Linksbündnis eigene Kandidaten zurück, um die Chance für den jeweils anderen Kandidaten gegen den Rassemblement National zu erhöhen. Also gibt es so etwas wie eine Brandmauer gegen die extreme Rechten oder passiert das nicht? Der Rassemblement National hat gute Chancen, tatsächlich stärkste Kraft zu werden.
Und Sie haben es ja auch schon erwähnt, das Linksbündnis, das auch recht gut da steht, über das Sie uns was sagen können.
Also das hat sich im Wahlkampf vor allem hervorgetan durch Konflikte. Es gab von Anfang an inhaltlich große Unterschiede zwischen diesen Parteien. Die hat man unter den Teppich gekehrt, um sich zusammenzuschließen gegen den RN. Es ist auch nicht geklärt, wer im Falle eines Wahlsieges Premierminister werden würde. Das alles hat sich im Wahlkampf gerächt. Es sind viele Konflikte offen zutage getreten. Und dieser Streit könnte sich heute Abend verschärfen, wenn es darum geht, wo ziehen die Linken eventuell Kandidaten zurück, weil der Kandidat der Macronisten bessere Chancen hätte gegen einen des Rassemblement National, um diesen zu verhindern. Einige linke Parteien haben schon angekündigt, dazu bereit zu sein, aber das linkspopulistische La France Insoumise noch nicht.
Das Ergebnis dieser vorgezogenen Wahlen könnte weitreichende Folgen haben und Sie haben es gerade ja auch geschildert. Man kann auch überhaupt nicht sagen, wie dann der zweite Wahlgang ausgehen wird, beziehungsweise wie es weitergehen wird, oder?
Nein, wir wissen tatsächlich erst nach dieser ersten Runde überhaupt, wer noch welche Chancen hat. Aber möglich ist, dass entweder ein Block die absolute Mehrheit holt. Das wäre dann wahrscheinlich der Rassemblement National. Präsident Macron hat angekündigt, er werde nicht zurücktreten. Und es käme dann in diesem Fall zu einer Cohabitation. Das heißt, der Präsident und die Regierung kämen nicht von der gleichen politischen Partei. Der Präsident müsste den Premierminister, also müsste mehr oder weniger gezwungen, den Premierminister aus den Reihen des Rassemblement National ernennen. In dem Fall wäre das Parteichef Jordan Bardella. Macron hat offenbar für diesen Fall das Kalkül, dass sich der RN in einer Regierung abnutzen könnte und dass die extreme Rechten dann keine Chancen mehr hätten bei der Präsidentschaftswahl 2027. Aber das ist ein sehr vages Kalkül. Es kann natürlich auch das Gegenteil eintreten, dass die Wähler finden, der RN hat sich in der Regierung bewiesen, wenn es denn dazu kommen sollte. Und dann würden sie eventuell 2027 erst recht für, in dem Fall wäre es dann wahrscheinlich, Marine Le Pen stimmen.
Und die erste Runde läuft ja noch, der Parlamentswahl in Frankreich. Noch sind die Wahllokale geöffnet ab 23.05 Uhr in unserer Sendung. Das war der Tag. Da wissen wir dann sicher mehr. Und davor eben können Sie auch in unseren Nachrichten dann möglicherweise schon mehr über Ergebnisse hören. Vielen Dank erstmal soweit, Christiane Kess, unsere Korrespondentin in Paris. Die erste Runde also der Parlamentsneuwahl in Frankreich läuft. Und auch wenn es bei dieser Abstimmung nicht um das Präsidentenamt geht, für Staatschef Macron steht viel auf dem Spiel. Wir haben es gehört. Es könnte sein, dass sein Mitte-Links-Lager die Mehrheit in der Pariser Nationalversammlung verliert. Das wird auch im politischen Berlin beobachtet. Markus Schubert hat mit einer Expertin und Politikern gesprochen.
Für den außenpolitischen Sprecher der SPD, Nils Schmid, war die Neuwahl ein Wagnis Macrons mit ungewissem Ausgang.
Es war auf alle Fälle eine ziemlich verrückte Idee. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie er in der Lage mit einer Stärkung seines Lagers bei vorgezogenen Parlamentswahlen rechnen konnte. Und es besteht die Gefahr, dass er die Türen weit öffnet für eine Regierungsübernahme durch die Rechtsextremen. Und das sehe ich mit extremer Besorgnis.
Dass in einem breiten linken Bündnis, das gegen Le Pen mobilisiert, die französischen Sozialisten vom Linkspopulisten Mélenchon erdrückt werden, fürchtet der Sozialdemokrat nicht.
Diese Gefahr ist nicht allzu groß, weil aufgrund des starken Abschneidens der Sozialisten bei der Europawahl jetzt deutlich mehr Plätze für die Sozialisten vorgesehen sind. Und ich gehe davon aus, dass innerhalb des Bündnisses das Gewicht der sozialdemokratischen Orientierung zunehmen wird.
Wie der SPD-Außenpolitiker Schmid gehört auch der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Andreas Jung der deutsch-französischen Parlamentarierversammlung an. Er wirkte auf Politiker der französischen Republikaner ein, damit die Schwesterpartei der Union in der Europäischen Volkspartei weder im ersten noch im zweiten Wahlgang Absprachen mit Le Pen trifft.
Das widerspricht der gaullistischen Tradition und es widerspricht, um es deutlich zu sagen, fundamental unseren christlich-demokratischen Werten und Grundsätzen. Die Republikaner könnten für uns kein Partner sein, wenn sie mit Le Pen Bündnisse schmieden. Das ist vom Tisch und wir setzen darauf, dass es dabei bleibt.
Wohin sich Wähler der Republikaner aber neigen, wenn sie sich in Runde 2 zwischen einem Rechtsradikalen und einem Linken als Mandatsgewinner im Wahlkreis entscheiden müssen, weiß niemand. Wären ein rechter Premierminister Bardella und in der Perspektive eine Präsidentin Le Pen das Ende des deutsch-französischen Duos in der EU oder der EU an sich? Andreas Jung mag sich das nicht vorstellen.
Politisch ist nun die Ankündigung von Le Pen und ihrer Partei, deutsch-französische Zusammenarbeit auf ein Minimum zurückzuführen, grenzüberschreitende Zusammenarbeit abzubrechen. Das wäre ein Bruch mit dem, was Konrad Adenauer und Charles de Gaulle auf den Weg gebracht haben.
Kann man also die vertiefte Zusammenarbeit, die man mit dem Vertrag von Aachen erst 2019 in Stein gemeißelt hatte, mit einer rechtsextremen Regierung in Paris noch leben? Der Sozialdemokrat Nils Schmid setzt zuerst auf die Jahrzehnte der auch kommunal und persönlich gepflegten Freundschaften.
Klar ist aber auch, dass eine rechtsextreme Regierung unter Führung von Rassemblement National die deutsch-französische Zusammenarbeit belasten würde und auch weniger Interesse an der Zusammenarbeit hätte. Und auch für die EU würde das mehr Blockade bedeuten. Es würde also die Zusammenarbeit erheblich erschwert werden.
Im vor 5 Jahren aus der Taufe gehobenen deutsch-französischen Zukunftswerk bleibt die wissenschaftliche Geschäftsstellenleiterin in Berlin, Lale Eckhardt, zuversichtlich. Denn hier ist es vor allem die Graswurzelarbeit mit Kommunalpolitikern in beiden Ländern, die europäische Projekte wie Digitalisierung oder Wärmeversorgung vorantreibt.
Das deutsch-französische Zukunftswerk kommt aus dem Aachener Vertrag von 2019. Der Rassemblement National hat erklärt, internationale Verträge achten zu wollen. Gleichzeitig sind wir als Projekt natürlich auf die Unterstützung beider Regierungen angewiesen. Wir sind froh, in der tagtäglichen Arbeit mit Kommunen zu merken, dass das Engagement für die gemeinsame Zusammenarbeit weiterhin da ist. Das hat auch damit zu tun, dass viele der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Frankreich eben nicht durch den Rassemblement National gestellt werden und es eigentlich nur eine Stadt über 100.000 Einwohner in Frankreich gibt, die einen solchen Bürgermeister hat.
Die deutsch-französische Partnerschaft, sie scheint so verwurzelt, dass sie politische Stürme oder Dürreperioden überstehen könnte.
Der deutsche Blick auf die Wahl in Frankreich, Markus Schubert war das. Mehrere rechte und populistische Parteien wollen eine gemeinsame Fraktion im Europaparlament gründen. Sie alle eint inhaltlich etwa die Ablehnung jeglicher Hilfen für die Ukraine. Und sie hoffen nun, in den nächsten Tagen auch weitere rechte Parteien zu überzeugen, ihrer Allianz beizutreten. Das Vorhaben hat der österreichische FPÖ-Chef Kickl heute in Wien angekündigt. Silke Hane hat sich das angehört. Ein neues Bündnis also im Europäischen Parlament.
Patrioten für Europa, so nennen die rechten Parteien FPÖ aus Österreich, Fidesz aus Ungarn und ANO aus Tschechien ihre neue Allianz, die sie heute in Wien verkündet haben. Ihr Ziel, eine neue Fraktion im Europäischen Parlament zu bilden. Oder wie FPÖ-Parteichef Herbert Kickl es nennt:
Diese Allianz soll gleichsam eine Trägerrakete darstellen und andere Parteien auf europäischer Ebene mit an Bord nehmen, um dann gemeinsam mit vereinten Kräften Europa wieder eine gute Zukunft zu geben.
Den rechten Kräften im Europäischen Parlament droht damit eine weitere Zersplitterung. Um eine Fraktion bilden zu können, braucht die neue Allianz aber noch Mitstreiter aus 4 weiteren Ländern. In Frage kommen etwa die italienische Lega, die Partei für die Freiheit aus den Niederlanden, Cega aus Portugal sowie Konfederatia aus Polen und Wiedergeburt aus Bulgarien. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gab als Ziel aus, eine möglichst große Fraktion zu bilden, hier in der Übersetzung des Simultandolmetschers.
Deutlich machen möchte ich, dass unser Ziel darin besteht und dass wir daran glauben, dass das auch so kommt, dass in Kürze das die stärkste rechtsgerichtete Vereinigung der europäischen Politik sein wird.
Was die rechten Parteien erreichen wollen, sei nicht die Zerstörung Europas, so der Österreicher Herbert Kickl. Vielmehr geht es offenbar um ein Zurückstutzen der EU zu einem losen Staatenbund. So soll etwa europäisches Recht geschwächt werden. Volksentscheide sollen es aushebeln können.
Wir wollen, dass direkte Demokratie auch schwerer wiegen kann und gewichtiger sein kann als europäisches Recht. Wir wollen, dass diese EU-Verwaltung abgespeckt wird. Wir wollen ein EU-Parlament, das deutlich kleiner ist. Und wir wollen die Kompetenzen von Brüssel zurück in unsere Heimatländer holen.
Neben mehr Souveränität geht es den Rechtsaußenparteien noch um den Kampf gegen Migration und ein Ende des Green Deals. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sagte, die Umstellung der europäischen Wirtschaft sei vermasselt worden.
Was jetzt in Brüssel läuft, das ist keine grüne Politik, sondern, wie wir es in Ungarn sagen, eine giftgrüne Politik. Damit werden wir nicht geheilt, sondern vergiftet.
Dass Orban nicht nur europaskeptisch ist, sondern auch sonst am äußerst rechten Rand anschlussfähig ist, hat er immer wieder unter Beweis gestellt. So verbreitet er in heimischen Medien etwa den rechten Verschwörungsmythos eines gelenkten Bevölkerungsaustauschs in Europa. Das Asylrecht in Ungarn ist entsprechend streng, es verstößt laut mehreren Urteilen gegen europäisches Recht. In wenigen Tagen wollen sich die Parteien erneut äußern, dann in Brüssel. Bis dahin soll feststehen, ob sich Abgeordnete aus weiteren Ländern der neuen Allianz anschließen.
Ja, und in Wien haben erstmal die 3 europäischen Rechtsparteien die Bildung einer neuen Fraktion im Europaparlament verkündet. Silke Hane berichtete darüber. Die derzeit im Europäischen Parlament ja fraktionslosen AfD-Abgeordneten sind noch nicht dabei. Aber die Parteispitze hat die Meldung vom neuen Bündnis auf dem AfD-Parteitag in Essen sehr wohl vernommen. Im Beitrag gleich auch zu hören über das 2-tägige Treffen der AfD in Essen. Volker Pfinthammer war unser Parteitagsbeobachter. Die Stimmung bei der AfD?
Aufgeräumt und geschlossen, das war wohl das Signal, was für die AfD von diesem Parteitag ausgehen sollte. Inhaltliche Debatten wurden weitgehend vermieden und in den Personalfragen war man sich ausnahmsweise ungewöhnlich schnell einig. Kein Streit über die Doppelspitze. Im Gegenteil, mit guten Ergebnissen für die kommenden beiden Jahre wurden Alice Weidel und Tino Chrupalla im Amt bestätigt und auch die Wahlen für den weiteren Bundesvorstand gingen ohne großen Streit über die Bühne.
Ich bin wirklich begeistert, mit welcher Disziplin, mit welcher Konzentration dieser Parteitag unsere Delegierten gewählt haben. Das ist wirklich beispielhaft. Ich glaube, es war in der Geschichte der AfD noch nie so schnell ein Bundesvorstand gewählt.
So der wiedergewählte Co-Vorsitzende Tino Chrupalla. Erst heute standen die inhaltlichen Debatten an, etwa über einen künftigen Generalsekretär oder auch zur Außenpolitik. Da gab es nach der Aufkündigung des gemeinsamen Fraktionsstatus mit der ID-Fraktion durch Marine Le Pen auch die Forderung aus der gleichnamigen europäischen Parteienfamilie mit den starken französischen Rechten, der italienischen Lega und der FPÖ auszutreten. Das hat der neue Bundesvorstand heute auch beschlossen und auch der Parteitag. Aber da tut sich seit heute auch eine neue Option auf, nachdem der ungarische Regierungschef Viktor Orban für seine Fidesz-Partei ein Bündnis mit den tschechischen und österreichischen Rechten angekündigt hatte, das Patrioten für Europa heißen soll.
Das wird auf jeden Fall ein Partner von uns sein, ob in einer gemeinsamen Fraktion oder nicht, das müssen wir sehen. Wenn es nach mir ginge, dann würden wir dieser Fraktion auch sehr gerne beitreten. Dieses Manifest, das Sie jetzt hier herausgegeben haben, ist unterzeichnenswürdig. Und wir könnten das sofort unterschreiben und sehen uns eigentlich bei den Zielen hier voll repräsentiert.
Sagt der EU-Parlamentarier Marc Jungen. Außenpolitisch stehen für die AfD allein die deutschen Interessen im Vordergrund. Das hatte zu Beginn des Parteitags schon Alice Weidel mit ihrer Aussage zur Ukraine deutlich gemacht.
Wir treten für die Freiheit Europas ein. Vor allem aber vertreten wir die Interessen Deutschlands. Zu den Interessen Deutschlands und Europas gehört auch, dass die Ukraine nicht zur Europäischen Union gehört und zu Europa.
Aber über die Außenpolitik gab es am Ende des Parteitages noch einmal eine hitzige Debatte, bei der etwa Albrecht Glaser Björn Höcke vorwarf, den Parteitag durch Verfahrenstricks überrumpeln zu wollen, um eine russlandfreundliche Resolution durchzukriegen, die der sächsische Landesvorsitzende Jörg Urban eingebracht hatte.
Die meisten europäischen Staaten und auch die Mehrheit der deutschen Parteien haben sich für den Weg der Konfrontation und des Krieges entschieden. Zum Schaden für unsere Wirtschaft, zum Schaden für unsere Gesellschaften. Die AfD steht für eine Nicht-Einmischungspolitik und für eine Politik des Friedens.
Und keine Waffen für die Ukraine lautet eine weitere Forderung. Doch die Partei hatte es am Ende eilig und so wurden zwei Resolutionen angenommen. Die aus Sachsen und die vom Bundesvorstand, obwohl die sich nach den Worten von Albrecht Glaser diametral widersprechen sollten. Und der Generalsekretär, der wurde wohl auf die Zeit nach der Bundestagswahl verschoben.
Der AfD-Parteitag in Essen ist zu Ende, Volker Findhammer berichtete. Ja, und der Parteitag wurde auch von Protesten begleitet. Zehntausende waren gestern auf den Beinen. Es seien die größten Proteste gewesen, die Essen je gesehen habe, erklärte eine Sprecherin der Organisatoren im Anschluss. Olaf Biernert hat eine Bilanz des Wochenendes. Die Demo heute etwas überschaubarer, was auch am Wetter gelegen haben könnte.
Im strömenden Regen waren mehr als 100 Menschen zu einer Mahnwache vor der Essener Grugerhalle gekommen.
Wir wollen hier erneut deutlich machen, die AfD braucht hier in Essen niemand und die AfD ist unerwünscht und am besten wird alles gleich abgebrochen, was den Parteitag angeht und sie fahren nach Hause.
Vielen Teilnehmern steckt noch die Großdemonstration vom Samstag in den Knochen, zu der laut den Veranstaltern mehr als 70.000 Menschen kamen.
Also das Wetter passt auch ganz gut zur Stimmung, dass hier jetzt gerade im Vergleich zu gestern nicht ganz so viel los ist. Das ist einfach sehr bedrückend gerade.
Viele Teilnehmer waren am Samstag stundenlang auf den Beinen, um Flagge gegen die AfD zu zeigen. Direkt vor der Absperrung zur Grugerhalle protestierten die Demonstranten. Die Polizei spricht von friedlichen Protesten. Dennoch kam es auch zu Ausschreitungen. Immer wieder wurden Beamte angegriffen, als sie Zufahrtsstraßen absperrten. Einige Demonstranten versuchten auch, AfD-Politiker zu bedrängen. Bei einem Einsatz begleiteten Beamte zwei AfD-Delegierte zur Halle, als sie angegriffen wurden. Dabei kamen zwei Polizisten zu Fall, sagt Polizeisprecherin Silvia Czapiewski.
Sie wurden mit Tritten unter anderem gegen den Kopf traktiert. Die Kollegen wurden ins Krankenhaus gebracht und wir werten derzeit Videobeweise aus. Und wir fahnden natürlich nach den Tatverdächtigen. Sollten sich Zeugen finden, die Auffälliges beobachtet haben, bitten wir um Hinweise bei der Polizei Essen.
Dabei wurde auch ein Bundestagsabgeordneter der AfD zu Boden gerissen, der dann einem Demonstranten in die Wade gebissen haben soll. Die Bilanz der Polizei, 28 Polizisten wurden verletzt, einer davon schwer. Der Beamte konnte am Sonntag wieder das Krankenhaus verlassen. Die Polizei nahm mehrere Demonstranten in Gewahrsam. Auf einer Pressekonferenz kritisierten die Organisationen Organisatoren der Initiative widersetzen das harte Durchgreifen der Polizei. Katharina Schwabedissen.
Aus unserer Sicht ist es ein Skandal, dass unsere solidarischen und friedlichen Proteste durch Teile der Polizei mehrfach kriminalisiert, verboten und niedergeschlagen wurden. Immer wieder wurden AfD-Delegierte durch angemeldete Versammlungen des Gegenprotestes geführt. Das ist ein klarer Verstoß gegen das Versammlungsrecht.
Die Polizei verteidigte das Durchgreifen aufgrund der Aggressivität einiger Demonstranten. Sie musste dafür sorgen, dass die AfD ihren Parteitag in der Grugahalle abhalten konnte. Auf der anderen Seite musste sie dafür sorgen, dass Protestierende ihr Recht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen konnten. Viele Demonstrationsteilnehmer hatten jedoch von den gewaltsamen Aktionen nichts mitbekommen.
Ich fand es schön, so viele Menschen auf der Straße zu sehen und so friedliche Menschen auf der Straße zu sehen. Also ich habe gar nichts mitbekommen und das hatte ich bei anderen Demos schon mal, dass am Rande was passiert ist und finde auch jetzt, es ist nicht so viel an Gewalt passiert.
Nach dem Wochenende mit der größten Demonstration in der Geschichte der Stadt Essen ist wieder Normalität eingekehrt. Geschäftsinhaber haben die Bretter von ihren Schaufenstern abgenommen und viele Menschen sind froh, dass es wieder ruhig geworden ist.
Aktionen gegen die AfD an diesem Wochenende. Olaf Biernat hat Bilanz gezogen. Gut 2 Jahre Krieg gegen die Ukraine, das zeigt sich auch beim Export deutscher Waffen. Die Zahl der Ausfuhrgenehmigungen ist auch in diesem ersten Halbjahr wieder gestiegen. Markus Sambale informiert darüber. In der ersten Jahreshälfte hat die Bundesregierung Ausfuhrgenehmigungen im Wert von rund 7,5 Milliarden Euro erteilt. Noch einmal ein Drittel mehr als im ersten Halbjahr 2023.
Die Ampelregierung hatte sich zu Beginn ihrer Amtszeit vorgenommen, Rüstungsexporte einzudämmen. Doch mit dem russischen Überfall auf die Ukraine kam eine Kehrtwende. Seitdem werden Waffen sogar in einen laufenden Krieg geliefert. Von den genehmigten Rüstungsexporten seit Jahresbeginn sind fast 2 Drittel für die Ukraine bestimmt, im Wert von fast 5 Milliarden Euro. Unter den wichtigsten Empfängerländern ist zum ersten Mal auch wieder Saudi-Arabien mit 130 Millionen Euro Rüstungsexporten. Deutschland hatte Waffenlieferungen dorthin über mehrere Jahre weitgehend blockiert, unter anderem weil Saudi-Arabien am Jemenkrieg beteiligt ist und wegen der Ermordung des Journalisten Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul. Inzwischen ist die Bundesregierung aber umgeschwenkt, weil sie hofft, dass Saudi-Arabien im Nahen Osten weitere Eskalationen mit verhindern könnte. Angefragt wurde die Übersicht über Rüstungsexporte vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Die BSW-Bundestagsabgeordnete Sevim Dadelen nennt die Steigerung der Rüstungsexporte verantwortungslos.
Die Informationen von Markus Sambale. Ja, da hat es ordentlich gekracht gestern Abend. Auch das Achtelfinale bei der EM Deutschland-Dänemark musste ja aufgrund des Gewitters unterbrochen werden. Wenn wir aber auf die Wetterbilanz für Deutschland aus der vergangenen Nacht schauen, da haben die Gewitter wohl keine größeren Schäden angerichtet. Es liefen Keller voll. Es gab auch umgestürzte Bäume, aber ansonsten wohl alles relativ im Rahmen. Auch in der Schweiz hat es Stürme und Starkregen gegeben. Katrin Hondel sagt uns mehr darüber. Es gab hier auch Tote.
Mindestens 4 Menschen sind ums Leben gekommen bei den schweren Unwettern in der Schweiz. Nach einem Erdrutsch im Tessiner Maggiatal wurden dort 3 Tote geborgen. Das schlechte Wetter habe den Rettungseinsatz erschwert, schrieb die Tessiner Polizei. An der Kantonsstraße durch das Maggiatal ist eine Brücke eingestürzt. Mehrere Seitentäler seien deshalb auf dem Landweg nicht mehr erreichbar, so die Polizei. Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Laut dem Wetterdienst Meteo News gab es im Maggiatal innerhalb von 24 Stunden gut 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Dadurch wurde in Teilen des Tessins auch das Trinkwasser verschmutzt. Verheerende Folgen hatten die heftigen Gewitter und Überschwemmungen auch im Kanton Wallis, wo ebenfalls mehrere hundert Menschen evakuiert wurden. In dem Dorf Saasgrund kam es zu einer gewaltigen Geröll- und Schlammlawine. In einem Hotel wurde dort die Leiche eines Mannes gefunden. Enorme Schäden gab es auch rund um die Walliser Hauptstadt Sion. Das Hochwasser der Rhone habe dort ganze Wohn- und Industriegebiete sowie die Autobahn und die Zuggleise überschwemmt, berichtete der Sender SRF. Er habe noch nie etwas so Starkes gesehen, sagte über das Unwetter der Chef der Walliser Naturgefahrendienststelle.
Katrin Hondel über die schweren Unwetter in der Schweiz und die Folgen. Während des deutschen EM-Achtelfinales gegen Dänemark gestern ist ein Mann unter das Dach des Dortmunder Stadions geklettert. Konkrete Auswirkungen auf den Spielablauf oder die Abreise nach der Partie hatten die Ergebnisse wohl nicht. Daniel Immel über diesen Vorfall.
Der 21-Jährige ist auf die Dachträgerkonstruktion des Stadions geklettert, um gute Fotos, so sagt es die Polizei, von dort oben zu machen. In seinem Rucksack befand sich beispielsweise Foto- und Video-Equipment. Bereits in Herne im April 2022 und in Ulm im vergangenen Mai ist der Mann aus Osnabrück auf markante Gebäude geklettert, um sich dabei zu filmen. Wie er überhaupt auf das Dach im Dortmunder Stadion klettern konnte, dazu kann die Polizei derzeit keine weiteren Informationen herausgeben. Die Ermittler wollen mit der UEFA den Vorfall untersuchen, vor allem um zu klären, wie genau der Mann ungehindert auf das Dach klettern konnte.
Daniel Immel war das und wir bleiben bei der Fußball-EM. In unserem Sportblock, der jetzt beginnt, und im Studio ist Benedikt Kaninski.
Und es läuft das Achtelfinale zwischen England und der Slowakei. Mitte der ersten Hälfte steht es 1:0 für die Slowakei nach einem Tor von Ivan Schranz. Wir gehen direkt raus zu ARD-Reporter Holger Dahl.
Weil Schranz da einen Konterangriff in der 25. Spielminute prima abgeschlossen hat. Und natürlich gibt es jetzt Pfiffe gegen Dubravka, den Torhüter, der den Ball jetzt weit in die gegnerische Hälfte prügelt. Aber das ist natürlich ein leichtes Spiel für die Engländer. Und dann hat es auch noch eine Abseitsposition gegeben im Sturmzentrum der Slowaken. Und deswegen Freistoß für England. Hinten drin wieder in der Innenverteidigung natürlich John Stones. Rüber zum Sechser gepasst und dann wieder zurück zu Stones. Jetzt mal Mainoo, der dribbelt an, wird dann gleich von drei Slowaken attackiert und will den Ball nach vorne in den Lauf spielen von Bukayo Saka. Der braucht aber gar nicht laufen, weil der ist nicht präzise genug und ist dann leicht zu verteidigen für die Slowaken. Und deren Torhüter Martin Dubravka ist raus aus dem Tor, hat den Ball in der Hand. Nur Harry Kane ist seiner Nähe und Kane sagt jetzt auch, wie lange darf der den Ball eigentlich festhalten. Und dann legt ihn Dubravka so 2-3 Meter mit der Hand vor sich hin und schießt ihn dann erst zur Mittellinie. Die Slowaken wieder mit einem Ballverlust. Also sie kommen jetzt nicht mehr zu diesem Entlastungsballbesitz, den sie, glaube ich, dringend benötigen, um hier am Ende nicht in der Schlussphase konditionell völlig am Ende zu sein, weil sie den Engländern permanent hinterherlaufen. Aber die Engländer spielen auch nicht schnell genug. Also das ist im Moment für die Slowaken durch ganz leichtes Verschieben, da musst du keine schnellen Meter im Sprint oder so machen, sondern da kannst du einfach im Dauerlauf immer mal wieder zur Ballseite verschieben, die Räume so ein bisschen enger machen. Also im Moment wirkt es nicht so, als ob es sehr kraftraubend ist, für die Slowaken diese 1:0-Führung gegen den haushohen Favorit aus England zu verteidigen. Zurückgespielt.
1:0 also für diesen Moment für die Slowakei gegen England. Wir haben das Spiel natürlich weiterhin im Blick. Bei der Tour de France gab es heute den zweiten französischen Tagessieg in Folge und einen Fingerzeig in Richtung Toursieg. Steffen Gahr berichtet.
Tadej Pogacar setzt ein Ausrufezeichen und Jonas Vingegaard macht klar, er ist wieder da. Als Pogacar an der steilen Rampe von San Luca attackierte, blieb Vingegaard dran. Der Vorjahressieger aus Dänemark im April schwer gestürzt. Jetzt aber ist er fit genug, um mit Pogacar mitzuhalten. Der Slowene ist der neue Mann im gelben Trikot. Sein größter Konkurrent ist Vingegaard. Einen Rückschlag musste Primož Roglič vom deutschen Bora-Team hinnehmen. Er konnte nicht mithalten. Den Tagessieg sicherte sich der Franzose Kevin Vauclair. Er hatte sich am letzten Anstieg abgesetzt und siegte als Solist.
Vom Rad ins Cockpit. Max Verstappen hat den Ausbau seiner Führung in der Formel 1 Gesamtwertung verpasst. Nach einem Unfall holte sich Mercedes den Tagessieg. Jens Gideon.
Der Mercedes-Pilot profitierte bei seinem ersten Saisonsieg von einem Unfall an der Spitze. Die vor George Russell fahrenden Max Verstappen und Lando Norris kollidierten wenige Runden vor dem Ende in einem erbitterten Zweikampf um den Sieg. Die Konsequenz? Sowohl der WM-Spitzenreiter im Red Bull als auch der McLaren-Pilot fuhren mit Reifenschäden an die Box. Norris musste anschließend aufgeben. Verstappen bekam eine Zeitstrafe und wurde nur Fünfter. Hinter dem Sieger George Russell fuhren McLarens Oscar Piastri und Ferrari-Pilot Carlos Sainz auf die weiteren Podiumsplätze. Einen sehr starken sechsten Platz holte sich der einzige Deutsche, Haas-Pilot Nico Hülkenberg.
Bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathletik gab es gestern eine große Überraschung. Owen Ansah lief als erster deutscher Sprinter die 100 Meter unter 10 Sekunden. Heute machte das schlechte Wetter einen Strich durch weitere Rekorde. Volker Hirt mit den Hintergründen.
Überragend Robert Faken aus Leipzig, der sich innerhalb von knapp 3 Stunden sowohl den Titel über 800 als auch 1500 Meter sichern konnte. Max Hess scheiterte als Sieger im Dreisprung nur knapp an 17 Metern. Yemisi Ongoleye stieß die Kugel klar über 19 Meter. Gesa Krause wurde über 3000 Meter Hindernis knapp von ihrer jungen Trainingskollegin Olivia Gürt geschlagen. Weltklasse war niemand am Schlusstag dieser Meisterschaften. Das verhinderte der Regen bei kühlen 17 Grad.
Volker Hirt berichtete. Und soweit die aktuelle Lage rund um den Sport. Alles Weitere dann ab 19.10 Uhr in der Sendung Sport am Sonntag.
Dann auch wieder mit meinem Kollegen aus unserer Sportredaktion, Benedikt Kaninski. Und damit gehen diese Informationen am Abend, an diesem Sonntagabend, auch zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Verweise noch auf unseren Kommentar ab 19.05 Uhr. Da geht es um die Bilanz des AfD-Parteitags. Ich bin Petra Enzminger und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntagabend.